Wunderschönen guten Morgen. Mensch, ist es wieder schön bei euch. Ja. Schaut schon ein bisschen wie Heimat, gell? Ja. Immer wieder zu euch zu kommen. Ich habe zwar meine Wurzeln nicht hier, aber seit vielen Jahren darf ich Anteil haben an der Entwicklung der Gemeinde. Und es ist immer wieder schön, euch zu sehen. Auch zu sehen, wie ihr zunehmt und wächst in der Freiheit von Jesus Christus. Das ist das Schönste für mich. Gestern und Freitagabend und Samstagmorgen war ich auch Redner auf einer Konferenz und dann in der Mittagspause habe ich mich auch angestellt an die lange Schlange, die da stand, um Essen zu fassen und kam mit einem jungen Mann ins Gespräch, während wir dort auf das Essen gewartet haben. Und ich weiß gar nicht genau, wie wir drauf gekommen sind. Auf jeden Fall sagte er, ihm ging es in den letzten Wochen und Monaten nicht so gut. Er hatte irgendwie so ständige Müdigkeit und war matt und ausgelaugt. Und dann ist er zum Arzt und hat sich untersuchen lassen, aber organisch alles in Ordnung. Und irgendwie weiß er nicht, was es eigentlich ist. Aber schlussendlich ist er drauf gekommen, weißt du was, Michael, sagt er, es tut mir nicht gut, allein zu sein. Er lebt allein. Es tut mir nicht gut, allein zu sein. Und es hat mich nochmal bestätigt, ein attraktiver junger Mann steht im Business, steht im Leben, war auf einer Bibelschule ein Jahr lang, ist zurückgekommen, hat einen wunderbaren Arbeitsplatz, aber irgendwie das Gefühl, es tut mir nicht gut, allein zu sein. Und es gibt mir einen Einstieg für das Thema, das euch vielleicht ein bisschen verwundern wird heute Morgen, aber ihr Camper seid einiges gewohnt. Und ich nehme euch immer gern mit, auch in dem, was ich sehe und beobachte im Land und von dem ich auch glaube, dass es wichtig ist für euch hier in Kempen und für euch auch ganz persönlich. Hat der Individualismus uns müde gemacht? Wir beobachten, die Gesellschaft ist an der Schwelle zu einer neuen Wir-Kultur. Ich werde im Laufe der Predigt euch mitnehmen. Aber lasst uns einsteigen mit einem Bibeltext. Warum gehen die Dinger immer nicht? Jetzt, oh. So, nochmal. Ein Bibeltext, den ihr gut kennt und den ich so spannend finde, weil er interessanterweise hineinspricht in die Situation, in der wir uns zumindest zum Teil auch in unserem Land befinden. Also zunächst mal der Text, Matthäus Kapitel 9, gut bekannter Text. Und Jesus durchzog Kempen und alle Dörfer drumherum und lehrte in den freien Gemeinden und Landeskirchen und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Waren das Zeiten, ha? Stellt euch vor, jede Krankheit und jedes Gebrechen. Das ist unser Herr. Und dann ist er einen Schritt zurückgetreten. Als er aber die Volksmenge sah, jetzt hat er das große Ganze angeguckt, dann empfand er tiefes Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, so wie Schafe, die keine Hirten haben. Ich hätte die Predigt auch so fromm überschreiben können. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt so wenig Mitarbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Ich konzentriere mich ein bisschen auf diesen Text, als er die Volksmenge sah. Das ist das ganz besonders an unserem Herrn. Er kümmert sich um jeden Einzelnen. Stell dir vor, er ist durch von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, von Haus zu Haus gegangen, von Dorf zu Dorf, von Straße zu Straße. Er ist nicht hoch erhaben auf irgendwelchen hohen Positionen, hat sich hinabbegeben in die Niedrigungen des Lebens. Er macht sich auf für den Einzelnen. Das Wort Gottes sagt uns sogar, er kennt unsere Anzahl der Haare. So genau guckt er sich uns an, ein wunderbarer Herr. So, er ist in diesem ganz persönlichen, individuellen und es macht ihm was aus, wenn es uns nicht gut geht. Das wisst ihr alles. Und trotzdem, manchmal ist es gut, auch von dir wieder zu hören, hey, das Kleine ist klein, das Große ist groß, wie auch immer. Manchmal ist das Große klein und das Kleine groß und manchmal, wie auch immer, spielt keine Rolle. Jesus ist auch im Detail und er ist im Großen und Ganzen. Und er geht nicht vorbei an dir, was seine Situation ist, wie es dir geht. Und wenn du auch nur eine Kleinigkeit hast, es macht ihm was aus. Er ist interessiert daran, dir zu helfen. Er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Ich weiß, das wünschen wir uns, dass es auch heute so ist. Aber das ist sein Herz. Das ist sein Herz, das ist das Herz unseres Gottes. Er geht nicht vorbei an der Not. Jesus, geh nicht vorbei an meiner Not. Jesus, bleib stehen vor meiner Not. Nötige ihn, stehen zu bleiben an deiner Not, an deiner Situation. Herr, bleib stehen hier an meiner Situation. So, aber dann tritt er auch einen Schritt zurück und sagt, meine Güte, was habe ich jetzt eigentlich die letzten Tage erlebt? So viel Leid, so viel Not, so viel Zerbrochenheit, so viel Schmerz. Und er stellt sich die Frage, was ist hier eigentlich los? Das ist doch nicht, wie ich die Menschheit geschaffen habe. Und er kommt zu einer Definition, zu einer Analyse, einer gesellschaftlichen Analyse, wie geht es eigentlich der Volksmenge, wenn ich das ganze Volk angucke. Und er kommt zu dieser Beschreibung, das ist unterschiedlich, je nach Übersetzung, sie waren verängstigt und zerstreut, erschöpft und hilflos, erschöpft und verschmachtet. Solche Worte findet er, sagt, das ist der Zustand der Bevölkerung, ja, nicht von einem jeden Einzelnen genauso, aber wenn ich mir das Ganze angucke, so geht es dem Volk. Und wenn wir jetzt ein Seminar machen würden, dann würde ich euch in Gruppen zusammensetzen und sagen, denkt mal drüber nach, wie ist eigentlich der Zustand von Kempen oder von Krefeld oder von eurer Universität oder von eurer Firma, die Menschen in eurer Firma. Wenn ihr so einen Schritt zurücktreten würdet und angucken, wie definiert ihr und sagt, wie geht's denen eigentlich? Und Jesus kommt zu dem Schluss, verschmachtet, hilflos. Und da kommt eine interessante Formulierung, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und da ist für mich ein interessanter Zusammenhang entstanden. Und da werde ich euch ein bisschen mitnehmen. Wie Schafe, die keine Hirten haben. Heißt es, dass Menschen auch so ermattet und so müde und so verschmachtet sind, weil sie keine Hirten haben, weil ihnen etwas fehlt von Gemeinschaft, von Zugehörigkeit. Und wir werden da gleich ein bisschen reingehen. Ich stelle fest, in unserem Volk, ich reise ja nun durchs ganze Land und vielleicht ist für mich eher noch die Frage, als wie geht's Kempten, wie geht's eigentlich unserer Nation? Und eine Sache, die ich ausgemacht habe, das war jetzt nur gestern eines von vielen, vielen Gesprächen, ich stelle fest, es ist eine große Sehnsucht in unserem Volk nach Zugehörigkeit. Nach Zugehörigkeit. Und wir müssen uns einfach mal bewusst machen, in den meisten Großstädten leben 50% der Bevölkerung inzwischen in singularen Haushalten. 50%. Weitere 25% leben in Zwei-Personen-Haushalten und nur ungefähr weitere 25% in Drei- und Mehr-Personen-Haushalten. Die Singularisierung unserer Gesellschaft ist so weit fortgeschritten, dass ein ganz, ganz großer Anteil von Menschen aus sehr unterschiedlichen Gründen, aber eigentlich alleine leben. Kommt, lasst uns das mal angucken. Habt ihr Lust, da ein bisschen mitzugehen? Ja, es fordert unser Denken ein bisschen, aber ihr könnt es ja gut. Ist ja viel Intelligenz im Raum. So, wenn wir mal ein bisschen zurückdenken, Geschichte, manche von uns kennen das noch, die Dorfgemeinschaft. Kennt ihr das noch? Nö, das ist so die Gemeinschaft. Es gibt noch Leute, die haben Jahrgangstreffen. Ja? So, die treffen sich, der Jahrgang, ich bin 60er Jahrgang, so daher hat es schon aufgehört, aber so die 55er oder 50er Jahrgangstreffen. Weil die sind miteinander aufgewachsen im Dorf, die gingen miteinander zur Schule viele Jahre, die haben am gleichen Ort irgendein Handwerk gelernt oder irgendwas und die sind auch noch zur gleichen Kirche gegangen. Da war die Kirche noch im Dorf. Und man versammelte sich und hat so ein Gefühl von Dorfgemeinschaft, wir gehören zusammen. Das gab's noch, ist noch nicht allzu lang her. Und Familie, auch Klein- oder Großfamilie, und hier sitzt die Großfamilie Seidlitz, glaube ich. Gell? Also es ist ja super, dass ihr da seid. Lass uns ein bisschen nachdenken über Familie Seidlitz. So Familiengemeinschaft, der Zusammenhalt von Familie. Auch wenn die Familie nicht gut gelaufen ist, aber es war klar, da bin ich zugehörig. Hier ist meine Verwurzelung. Das wahrscheinlich wird das Wort des Jahres 2017 Heimat heißen. Interessant. Heimat? Was ist eigentlich noch Heimat? Wo bin ich zugehörig? Du hast gesagt, das ist meine, hier bin ich verwurzelt. Es ist toll, so eine Gemeinde zu haben, wo ich sage, irgendwie, da gehöre ich dazu. Denn eine Auflösung in unserer Gesellschaft ist die Auflösung der Familie. Das, was uns über lange Zeit so das Gefühl gegeben hat, hier gehöre ich dazu. Hier in dieser Familie bin ich zu Hause. Das ist vielleicht nicht die allerbeste Familie und man denkt ja immer, die andere Familie ist besser. Ja, vor allem die Teenagerkinder. Was haben unsere Teenagerkinder uns gesagt, als die Teenager? So eine blöde Familie, alle anderen Familien sind besser, das ist viel schöner als bei uns. Heute denken sie Gott sei Dank anders, wenn sie zurückdenken. So, das ändert sich. Haltet es durch, ihr mit euren Teenagerkindern. Ja? Das gehört dazu, zum Loslösungsprozess. Es ist nicht ganz so schlimm in eurer Familie, wie die Teenager manchmal denken. Aber sie brauchen das, um frei zu werden und ihr eigenes Leben gestalten zu können. Das ist völlig okay. Eltern lassen. Ich bitte, hab das viermal durch. Ja. Also ich rede hier als erfahrener Vater. Aber Familie, selbst egal, ob sie gut oder nicht so gut ist oder so, aber das war das Gefühl von, hier gehöre ich dazu. Und irgendwie war die Großfamilie auch noch irgendwie erreichbar zusammen. Das ist natürlich einige Jahrzehnte her. So, und seither hat sich vieles, vieles, vieles verändert. Wir haben so die Individualisierung der Gesellschaft schreitet fort. Auch natürlich durch das Internet, durch viele Faktoren, das würde jetzt zu weit führen, aber natürlich haben wir uns auch zerstreut. Die Kinder sind plötzlich in Los Angeles, ja. Und die Familie ist nicht mehr einfach im Dorf und man hält sich zusammen irgendwie und kann mal kurz rüber zur Oma und all diese Sachen, sondern jetzt verteilt sich die Familie. Aber man ist ja verbunden durch Skype und durch Internet. Ja, eine ganz andere Welt hat sich eröffnet. Das heißt, auch philosophisch betrachtet war die Individualisierung sehr, sehr fortschreitend in den letzten 10 Jahrzehnten. Ja. So, das hat eigentlich, glaube ich, inzwischen einen Höhepunkt erreicht. Das heißt, das Individuum, wer ich bin, steht über allem. Du kannst ja heute auch raussuchen, welches Geschlecht du sein willst. Ja. Du bist individuell, kannst machen, was du willst. Ja? Solange du keinem anderen schadest, du bist der König. Ja? Sich selbst verwirklichen. Ja? Nach einem eigenen Wohlgefühl leben. So, wie es mir passt und wie es zu mir gehört und wer ich nun mal bin. Ja? Und es ist sehr, sehr viel Gutes hat sich aber entwickelt zu einer Art und Weise, dass jeder für sich versucht, sein Leben bestmöglich zu organisieren. Ich denke mal zunächst an mich. So hat sich die Gesellschaft im Wesentlichen entwickelt. Und in der ganzen Geschichte ging das so weit, dass wir auch gesagt haben, das ist völlig, jeder kann denken und leben, wie er will. Ich lass dich stehen, ist die Formulierung. Du lässt mich stehen und ich lass dich stehen. Jetzt denk mal drüber nach, jetzt stehen wir hier. Jeder für sich. Und so hat sich die Gesellschaft, was eigentlich ein gewisses Ideal ist, hat sich so weit entwickelt und hat, glaube ich, inzwischen einen Höhepunkt überschritten, weil das wird brutal anstrengend. Ich muss plötzlich alles für mich organisieren. Sogar Beziehungen, die sind ja nicht mehr so, dass sie halten über lange Zeit. Sondern immer wieder die Mühe um neue Beziehungen. Jetzt ziehe ich um, bin innerhalb von 1, 2, 3 Jahren, ziehe ich um, bin am anderen Ort, muss wieder neue Kontakte, neue Beziehungen pflegen und ich habe kein richtiges Zuhause. Das ist sehr anstrengend. Das heißt, es läuft permanent im Hintergrund diese Anstrengung mit, ich muss mich organisieren, ich muss nach mir gucken, ich muss alles schlussendlich selbst machen und ich muss Beziehungen, wenn ich die haben will, immer wieder neu organisieren und neu gestalten. Das ist sehr, sehr anstrengend. Und unsere Gesellschaft ermattet an dieser Stelle vor lauter Individualismus. Es ist nicht die Menge der Arbeit. Frühere Generationen haben sehr viel mehr gearbeitet als wir. Aber das Leben ist sehr anstrengend geworden, weil jeder im Grunde auch für sich selbst verantwortlich ist und sein eigenes Leben gestalten muss. Wir sind weniger füreinander da. Und ich weiß, ich überziehe jetzt ganz bewusst und mache es ein bisschen schwarz-weiß, aber um deutlich zu machen, da ist ein Hauptgrund der Ermattung unserer Gesellschaft. Und jetzt, glaube ich, sind wir an einen Punkt gekommen, Und ihr könnt ja beobachten, auch in der gesellschaftlichen Entwicklung sind wir an einen Punkt gekommen, wo die meisten sagen, ich habe Sehnsucht nach Heimat. Ich habe Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Die viele neue Gemeinden haben das irgendwie erkannt und gespürt. Was steht da immer dran? Welcome home. Willkommen zu Hause. Das Willkommen ist einfach, das Zuhause ist schwierig. Wie schaffst du ein Zuhause? Von lauter Individualisten. In der Arbeitswelt ist da noch das Gefühl von, wir sind hier eine Mannschaft. Wir reißen das Ding miteinander. Das ist quasi so ein bisschen wie ein Stück erweiterte Familie. Sehr selten, wird immer seltener, weil du ständige Umstrukturierungen hast. Dann wird dann wieder eine Abteilung verkauft oder wieder übernommen von irgendeinem Investor, der es wieder ganz anders macht. Dann eine hohe Fluktuation von Arbeitsplatzsituationen. Menschen kommen und gehen, da ist gar nicht so richtig möglich zu verorten. Und dann, und da werde ich nachher noch drauf kommen, haben wir wenig Pastoren, wenig Hirten in den Firmen. Wer hält denn das, die Mannschaft zusammen? So das Gefühl von, da gibt es die Leute zusammenhalten. Komm Leute, wo sind die Führungskräfte, die wie Hirten da sind und Menschen zusammenhalten? Es entsteht eine große Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Wo bin ich eigentlich Zugehörigkeit? Familien zerfallen im großen Teil, die Städte, Dörfer vielleicht noch eher, Städte sind nicht mehr so aufgeteilt. Das heißt, du hast eher kleinen Wohnraum. Ich bin ja in der Nähe von München. Es ist ja unvorstellbar, auch was das einfach kostet, dort zu wohnen. Das heißt, du zahlst dann mal locker 700, 800, 900 Euro für 30 Quadratmeter Wohnfläche, Miete. Wenn du Wohnraum kaufen willst in München, in der Stadt, das fängt an bei 7.000 Euro pro Quadratmeter. So seid ihr jetzt froh, dass ihr hier lebt? Ja, von Amerika sprechen wir noch gar nicht. Ja, andere Teile der Welt. Das heißt, da leben sie wie Legehennen, ja, in ihren Käfigen. 28 Quadratmeter, 25 Quadratmeter. Und einer lebt neben dem anderen. Und jetzt die Suche nach Zugehörigkeit. Deshalb auch nebenbei ist diese ganze Sehnsucht nach sogenannten Third Places. Warum sind die Kneipen voll? Warum sind die Cafés voll? Warum funktioniert sowas wie Starbucks und so weiter? Weil dort sammeln sich die Leute so ein Gefühl von, hier ist Gemeinschaft, hier irgendwie treffe ich Leute, hier ist irgendwie so das Gefühl von, hier bin ich zu Hause. Was früher vielleicht die Dorfkneipe ein bisschen war, sind heute oft viele Cafés und Kneipen. Ist erstaunlich. Schon mal aufgefallen? So, das ist ein bisschen oder einer der Aspekte, der Zustand unsere Gesellschaft und es entsteht nun diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit, aber ohne die persönliche Freiheit zu verlieren. Und das ist die Quadratur des Kreises. So, das heißt, auf der einen Seite sind wir so gewohnt, im Individualismus unterwegs zu sein, zu sagen, was ich leben will und das werde ich auch leben. Ich will meine persönliche Freiheit, mein Leben so zu gestalten, wie ich es will und da hat mir gefälligst auch niemand reinzureden. Auf der anderen Seite aber spüre ich, ich stehe ganz allein und ich brauche Zugehörigkeit, wo ich einfach sein kann, wie ich bin, wo ich mich mal fallen lassen kann, wo ich nicht jedes Wort überlegen muss, das ich sage. Weil sonst vielleicht die Beziehung wieder kaputt ist, weil vielleicht sonst ich einen persönlichen Nachteil habe, sondern wo einfach ich, daheim. Beide Sehnsüchte sind da. Und wie kriegst du das Ding zusammen? Ganz spannende Themen. Als Jesus die Volksmenge sah, und vielleicht würde er es ein bisschen so beschreiben und sagen, meine Güte, was macht ihr denn hier in Deutschland? Ja. Und er sieht aber die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Zugehörigkeit. Und vielleicht ist deshalb eine der Beschreibungen, wie geht es unserem Volk, immer noch richtig wie Schafe, die keine Hirten haben. Und rennen sie rum, sind orientierungslos, überfordert, vereinsamt an so vielen Stellen, auf immer wieder der Suche, liebt mich jemand? Wie viele Likes habe ich? Ja. Was, ich habe weniger als du? Schnell gucken, dass ich irgendwelche Freunde wieder finde. Diese Anstrengung, die damit verbunden ist. Wie geht es unserem Volk? Wie geht es wie Schafe ohne Hirten? Vielleicht ist diese biblische Beschreibung tatsächlich gar nicht so weit weg von dem, wie wir auch unsere Gesellschaft beschreiben können. Vielleicht auch eure Nachbarschaft. Halt das noch ein bisschen aus. ja, bis ich zur Auflösung komme. Ich habe noch was gefunden. Ich rege ja immer gern ein bisschen zum Nachdenken auch an. Ja. Es ist insofern interessant, wenn ich beschäftige mich ja sehr mit dem Wort Gottes und sehr mit der Gesellschaft. Ja, und ich glaube, das gehört zusammen. Wir müssen Zeitung und Bibel lesen. Ja, das beides. Es ist nicht gut, wenn wir nur Zeitung lesen, dann verzweifeln wir. Wenn wir nur die Bibel lesen, dann heben wir irgendwie ab in irgendeine heilige Insel, ja, und sind nicht mehr lebensfähig. Wir müssen beides lesen. Und ich habe dabei festgestellt, es ist tatsächlich so, auch Zukunftsinstitute, die sich ja damit beschäftigen, wie geht es der Gesellschaft und wohin entwickelt sich die Gesellschaft, aus wirtschaftlichen Gründen tun die das. Also was wird so im Markt entstehen? Und da ist eines der renommierten, ist das Zukunftsinstitut Matthias Horks. Und da habe ich interessanterweise in der Vorbereitung von dieser Predigt gefunden, dass die sich auch mit dem beschäftigen, die Landkarte des Wirs. Und die sagen, es passiert ganz viel im Moment in dem Versuch, wie können wir mehr Dinge zusammentun. Und es fängt an beim einfachen, lass uns doch gemeinsam ein Rasenmäher kaufen. Warum braucht jeder mit seinen 50 Quadratmeter Landfläche einen eigenen Rasenmäher? Komm, wir kaufen einen zusammen. Wir sharen, Share Economy nennt man das dann auf Neudeutsch. Ja. Fahrgemeinschaften. Warum soll jeder versuchen, irgendwie einen Parkplatz zu finden und jeder mit seinem eigenen Auto zu fahren? Wir sharen, wir teilen uns die Reise. Bis hin, dass wir teilen uns auch ein Auto. Das heißt, ich miete mir das Auto on demand, wenn ich es brauche. Und es entsteht ganz viel in diese Richtung. Die junge Generation hat nicht mehr so sehr den Besitzanspruch wie jetzt meine Generation. Ich muss mein eigenes Ding haben. Da wird ganz viel geteilt. So die Sehnsucht, auch hier die Dinge doch zu vereinfachen. Das ist noch nicht die Zugehörigkeit. Wenn ich mir meinem Nachbar den Rasenmäher teile, dann will ich mit ihm noch nicht zusammen in den Urlaub gehen. Und es ist noch nicht deshalb die Gemeinschaft, die Wohngemeinschaft oder gar, dass wir eine Kommunität miteinander entwickeln. Sagen, komm, jetzt haben wir schon einen gemeinsamen Rasenmäher, jetzt lass uns auch das Haus miteinander teilen. Ja? Das geht dann doch zu weit. Aber bis hin die Sehnsucht, und jetzt zeige ich heute nur kurz auf, ihr müsst das Detail nicht sehen, das wäre viel zu verwirrend. Aber die haben festgestellt, es gibt eigentlich zwei Faktoren, die entscheidend sind, ob wir uns zugehörig fühlen oder wie sehr wir uns zugehörig fühlen oder nicht. Das eine ist der Grad der Vergemeinschaftung. Also wie viel geben wir hinein in eine Gemeinschaft? Wie viel investieren wir in eine Gemeinschaft von unserem persönlichen Hab und Gut, von unserem persönlichen Besitztum? Wie viel geben wir da rein? Je höher, je mehr wir reingeben, desto mehr entsteht das Gefühl von Zugehörigkeit. Und der andere, die X-Achse, individuelles Engagement, wie stark setze ich mich ein für die Gemeinschaft? Und wenn wir eine niedrige Grad der Vergemeinschaftung haben und wenig persönliches Engagement, dann ist auch das Wir-Gefühl niedrig. Und dann gibt es sozusagen die ganz da oben, sagen wir zum Beispiel Ordensgemeinschaften. Im christlichen Bereich. Das heißt, die teilen alles, was sie haben. Da hast du kein persönliches Besitztum mehr, sondern die Vergemeinschaftung ist quasi fast 100%. Ich gebe mich völlig zu 100% hinein. Das ist so, sagen wir jetzt, in die Weltverbesserer, ja, da oben rechts. Oder auch manche christliche Gemeinschaften würden das so sehen. Andere christliche Gemeinschaften würden verstehen, nein, meine Gemeinde ist einfach nur mein Dienstleister für Sakramente, für charismatische oder katholische oder evangelische Sakramente. Da hole ich mir sozusagen das ab, was ich brauche. Und da gebe ich auch ein bisschen was rein. Ein niedriger Grad an Vergemeinschaftung, niedriger Grad an persönlicher Individualität oder Einsatz. Heißt aber auch wenig Wir-Gefühl. Ist das nachvollziehbar? So, natürlich, wenn ich mich persönlich einlasse, wenn ich was von mir hergebe, dann hat es ja mit Schmerzen zu tun. Ich muss was von mir abgeben, aber ohne was von mir abzugeben, entsteht kein Wir. Das können euch alle Ehepaare sagen. Es ist ja auch nicht das Ehepaar, mein Partner ist ja nicht meine bessere Hälfte, sondern das ist eine 100% eigenständige Persönlichkeit. Ja, du bist meine bessere Hälfte, was für ein dummer Spruch. Ja. Wir meinen es gut, wenn wir das sagen, aber es ist ein dummer Spruch. Nein, das sind 200%ige Persönlichkeiten, die was von sich hergeben müssen, um Ehegemeinschaft leben zu können. Das Geht nicht. Ist auch nicht nur, jetzt ist nur noch 50 Pfennig wert oder so, wie wir so Sprüche früher gemacht haben. Sondern es ist tatsächlich, ich muss mich auf den anderen einlassen. Ich muss was von mir hergeben. Und wenn ich nicht bereit bin, was von mir herzugeben, dann wird kein Wir-Gefühl entstehen, sondern ist es immer ein Kampf. Sind wir noch zusammen oder sind wir nicht zusammen? Liegt bald ein anderer mit im Bett oder wie sieht's aus? So auch die Gemeinschaft, da kommen wir jetzt schon näher. Ich glaube, dass eben auch Gemeinde Jesu Christi, das Leben als Gemeinde Jesu Christi, eine starke Antwort ist in unserer Gesellschaft, wo Sozialgemeinschaft entsteht. Wisst ihr, wie wesentlich, wie wichtig es ist, so eine Sozialgemeinschaft zu haben wie hier in der Gemeinde? Es ist doch irgendwie schon das Gefühl, hier gehöre ich dazu, oder? Aber es hängt eben auch mit dem zusammen, wie sehr bringst du dich ein, wie viel von dir ist da drin? Und das fand ich ja sehr interessant. Und da könnt ihr ein bisschen mal nachdenken. Es gibt Leute in Unternehmen, um mal einen ganz anderen Kontext zu nehmen. Für manche sagen, das ist wie mein Unternehmen. Und die hängen sich da voll rein und da entsteht so ein Wir-Gefühl. Wir reißen das Ding hier raus. Und dann gibt es andere im Unternehmen, die gehen hier einfach hin, um ihr Job zu machen und irgendwie Kohle zu verdienen, aber sonst wollen sie mit dem Unternehmen nichts zu tun haben. Da entsteht keine Wir-Gemeinschaft. Sondern es steht einfach nur eine Dienstleistungsgemeinschaft, die vielleicht sich irgendwie zusammengetan hat, um was Gemeinsames hinzukriegen, aber da ist kein Wir-Gefühl drin oder wenig Wir-Gefühl drin. So, und jetzt sind wir natürlich in einer, wir sind natürlich in dieser Situation in unserem Land, weil wir eben nicht mehr in einer Dorfgemeinschaft im Wesentlichen leben, wo sozusagen das ganze Leben abläuft, oder auch nicht in einer Familiengemeinschaft oder auf einem Agrarbetrieb, Landwirtschaftsbetrieb, wo wir im Grunde alles reingeben können und im Wesentlichen dann dort das Wir entsteht, sondern wir sind Teil unterschiedlicher Gemeinschaften und Beziehungswelten in dieser komplexen Welt, in der wir leben. So, es gibt's gar nicht, dass du dich 100% in etwas hineingeben kannst. Weil das würde bedeuten, du bist nicht mehr Teil von anderen Gemeinschaften, sondern du musst als in der Nachbarschaft, du musst in der Familie, du bist in der Gemeinde, du bist im Verein, du bist im Unternehmen, du bist in verschiedenen Bereichen engagiert und gibst ja immer irgendwas rein. Nur wo ist dein Zuhause? Wir geben und wir nehmen, aber nicht immer aus ein und derselben Gemeinschaft. Und das ist einfach mal eine Feststellung. Das ist auch, denke ich mal, bewusst zu machen. Das heißt, ich kann sein, ich gebe in die eine Gemeinschaft mehr rein, als ich von dort rausbekomme, während ich von einer anderen Gemeinschaft, wo ich Teil davon bin, mehr rausbekomme, als ich reingebe. Das ist eine Tatsache, in der wir uns bewegen. Das Gefühl des Zuhause-Seins aber hat im Wesentlichen mit dem Grad der Vergemeinschaftung und des individuellen Engagements zu tun. Wo bist du verbindlich? Ohne, und das sage ich ganz bewusst, die 100% dort investieren zu müssen. Wir sprechen nicht immer von 0 und 100. Aber wo ist sozusagen, wo ist mehr von dir drin, als nur, da hole ich was raus? Und ich möchte euch schon an der Stelle mal so ein bisschen herausfordern, vielleicht auch das ein oder andere Tischgespräch anregen. Wenn du jetzt sagen würdest, wo ist dein Zuhause? Wo fühlst du dich zu Hause? Hast du ein Zuhause? Was wäre im Moment dein Zuhause? Und wenn wir mit dieser Frage uns beschäftigen und bewegen, ist das übrigens auch nur nebenbei, das ist jetzt nicht mein Hauptpunkt heute Morgen, ist es natürlich auch ein herausragendes Gesprächsthema mit so vielen Menschen um uns herum. Wo bist du eigentlich zu Hause? Das Wort des Jahres Heimat, wo ist deine Heimat? Und wir sind mittendrin in einem schmerzvollen Thema unserer Gesellschaft. So, und was haben wir denn zu sagen? Ach, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ist ja schön, danke. Ich will etwas sagen, wenn Jesus hier in diesem Satz gesagt hat, wie Schafe, die keine Hirten haben, dann ist er da auch schon ein bisschen eine Antwort drin für die Situation. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dieses ermattet sein, ermüdet sein, orientierungslos sein, hilflos sein, ist zu beschreiben wie Schafe, wenn sie kein Zuhause, keinen Hirten haben? Und Zuhause definiert sich in diesem Fall mal zunächst über den Hirten. So, wenn wir jetzt über Hirten nachdenken, denken wir sofort an die Pastoren. Ja, sind es halt wieder die Pastoren. Das ist aber in dem Textzusammenhang auf gar keinen Fall gemeint. Denn da gab es keine freikirchlichen Pastoren, auch keine Pfarrer und keine Priester in dem Sinne, sondern es gab Verantwortliche des Volkes. Und es ist eine Beschreibung, einfach ein Bild, wie Schafe, die keine Hirten haben. Wir dürfen bei Hirten nicht gleich an bestimmte Personen denken, sondern lasst uns mal so denken, die hirtliche Gabe. Dieses Geschenk Gottes, hirtlich sein zu können. Hesekiel 34, wenn ihr mal Zeit habt, das durchzulesen, im Alten Testament, ist ein ganzes Kapitel, wo genau das beschreibt und sagt, der Zustand des Volkes Israels und ihrer Hirten, die nicht ihren Platz einnehmen. Und Hirten waren die Verantwortlichen der Gesellschaft, die Stadträte, die Führungskräfte in der Wirtschaft, die Familienvorstände, die eigentlich in Verantwortung stehen und eine Hirtenaufgabe haben, zusammenzuhalten, zusammenzubringen, zu versorgen, zu schützen und all diese Faktoren. Ich habe ein paar Punkte hier aufgeschrieben, das was vom Hirtlichen ausgeht. Und Hesekiel 34 beschreibt diesen elendiglichen Zustand, dass die Hirten ihren Platz nicht einnehmen und dem Volk geht's hundsmiserabel. Wunderbare Beschreibung. Und dann kommt in diesem prophetischen Wort das Herz Gottes zum Ausdruck und wie Gott sich darüber aufregt und sagt, es kann doch nicht sein, meinen Menschen geht so hundsmiserabel und die Hirten nehmen ihren Platz nicht ein. Das tut mir zutiefst weh. Und dann kommt seine Lösung. Ich will euch einen Hirten geben. Und es deutet hin schon auf Jesus Christus, der dann im Johannes Kapitel 10 auftaucht und sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben hingibt für die Schafe. Ich bin der gute Hirte. Und löst sozusagen das Ganze auf und Gott selbst gibt Antwort. Und es ist wichtig, dass bevor wir in irgendwelche Leistungsorientierung jetzt reingehen, dass wir verstehen, Hirtenschaft kommt zuerst von dem, der der gute Hirte ist, der Hirte aller Hirten, Jesus Christus selbst. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Und lasst mich so sagen, wenn wir nicht zu Hause gefunden haben in der Zugehörigkeit zu ihm, dem guten Hirten, zu ihm, dem Herrn, wenn wir nicht zugehörig sind zu der Familie Gottes, dann hast du nie ein Grundgefühl von Heimat. Denn in dieser Zeit, ich kann dir nicht die Heimat verpassen, die du suchst. In unserer Gesellschaft schon gar nicht, wie wir vielleicht ein bisschen rausgehört haben. Das lässt sich nicht mal so regeln. Auch wenn wir sehen werden, dass wir vieles dazu beitragen können und viel Gunst und Gnade hineingeben dürfen in die Gesellschaft, um hier aufzufangen, was an Müdigkeit und Verlorenheit ist. Aber zunächst ist das doch die Frage, wo sind wir zu Hause, ungeachtet, in welchem Kontext wir leben. In der Bibel heißt es mal, unsere Heimat ist im Himmel. Schwieriges Wort. Ja, sag, ja, irgendwann mal bin ich in der ewigen Heimat. Aber jetzt bin ich halt wie ein Fremder hier. Aber hey, der Himmel ist auf die Erde gekommen. Unsere Heimat ist im Himmel. Wisst ihr was? Das ist ein Grundgefühl von Zugehörigkeit. Es ist ein Zustand. Es ist nicht nur ein Ort irgendwo, sondern es ist ein Zustand, Heimat zu haben. Wisst ihr was? Ich bin heimgekommen. Ich bin heimgekommen zu meinem himmlischen Vater. Ich bin heimgekommen zu dem Hirten aller Menschen, zu dem, der die Schöpfung gemacht hat, der von Anfang an war und immer sein wird und der mich eingeladen hat, bei ihm zu Hause zu sein, nicht nur als Knecht, nicht als Magd, sondern als Söhne und Töchter. Kommt an meinen Tisch, kommt an den Tisch der Gnade. Und es gibt ganz viele Bilder in der Bibel, die genau von diesem Zustand besprechen. Sag, hier ist das Zuhause, hier, Junge, ist dein Zuhause. Setz dich mal hin im Angesicht deiner Feinde. Ich weiß, da draußen geht es ab wie Hund, aber hier bist du zu Hause. Der Tisch ist gedeckt, Mama hat gekocht. Setz dich hin und jetzt erzähl mal, was war denn los? Wo hast denn all deine Schrammen her? Hast du wieder eine Schlägerei gehabt? Komm, erzähl. Und abwischen würden sie alle Tränen und ach, daheim sein. Ist das schön, oder? Mama da? Ja, wenn unsere Kinder heimgekommen sind von der Schule, das erste Mama! Und dann rief es von irgendwoher, schön, dass du da bist. Und dann zack, waren sie in ihrem Zimmer. Die haben nicht den Kontakt gesucht, aber es war alles gut. Mama ist da. tiefe Grundsicherheit, ich bin zu Hause. Wenn Mama nicht da war, was ist los? Ja, plötzlich voller Aktivität und Unruhe und orientierungslos, was ist los? Und so ist der Mensch, der nicht nach Hause gekommen ist, bei dem, der der große Hirte der Menschheit ist, Jesus Christus. Ein ewiges Suchen und Jagen und getrieben sein. Wo ist mein Zuhause? Wo gehöre ich dazu? Wenn du aber gesättigt bist, weil du heimgekommen bist zum Schöpfer, zum Vater, zu deinem Gott, der sich darstellt in Jesus Christus als unter anderem der gute Hirte. Der sagt, hier willst du zugehörig sein. Und wenn du gekommen bist, dann ist so eine Grundsicherheit, ich bin zu Hause. Und dann ist so eine ganze Menge Stress ist einfach mal weg. Ich bin zugehörig, ich habe ein ewiges Zuhause. Das kann mir nicht genommen werden, egal ob ich in Los Angeles lebe oder in Kempen lebe. Egal, ob mir es gut geht oder schlecht geht. Ob ich jetzt mal mich geschminkt habe oder nicht. Ob ich jetzt ein Sixpack habe oder ein bisschen mehr. Was auch immer wie der Tageszustand ist. Ich bin zunächst mal zu Hause. Ja, vielleicht sagt der Papa, hey, jetzt wird es Zeit, dass du mal wieder ein bisschen trainierst. Aber ich bin zu Hause. Und deshalb, wenn wir auch, ist diese Einladung so wichtig, dass Jesus sagt, ich bin die Tür zu den Schafen, ich bin der gute Hirte. Kommt, ich lade die Nationen ein, nicht nur das Volk Israel, sondern ich bin der gute Hirte für alle Nationen, für die ganze Menschheit. Komm doch, warum irrt ihr da draußen rum und habt keine Zugehörigkeit? Hier ist euer Zuhause. Heimkommen zum lebendigen Gott. Bist du zu Hause? Und wenn du zu Hause bist, bist du zu Hause als Sohn, als Tochter oder als ein Knecht und eine Magd? Wir sind nicht mehr Knechte und Mägde. Wir sind Heimgekommene. Kinder, die heimgekommen sind, die in der Fremde waren und gemerkt haben, meine Güte, das ist ja schrecklich. Und irgendwo erkannt haben, da will ich doch lieber Knecht sein bei meinem Vater zu Hause. Und der Vater empfängt uns nicht als Knechte und Mägde, sondern als Söhne und Töchter. Und er gibt uns den Siegelring und er gibt uns das Gewand der Erbschaft. Und er sagt, du bist für immer zugehörig. Der Knecht muss gehen, aber der Sohn, der bleibt. Das ist irre. So. Und du hast so ein Grundsicherheitsgefühl, ich bin zu Hause. Und ohne das, ihr Lieben, ist es sehr, sehr schwierig. Wir können nur immer einen Abklatsch davon geben. Wir können immer nur ein bisschen was davon geben. Natürlich können wir zu Hause schaffen, werden wir gleich noch sehen. Aber wenn dieses Grundzuhause nicht da ist, wird es doch immer dieses grundsätzliche Mangelerlebnis geben. Und auch Christen, darf ich das hier sagen, auch Christen, nur weil sie Christen sind, heißt noch nicht, dass sie zu Hause angekommen sind. Viele Christen leben wie Knechte und Mägde im Reich Gottes. Und versuchen ständig, sich zu beweisen mit ihren Leistungen, mit ihrem Tun und Machen und auf Knie nach Rom rutschen und was das da alles gibt, ja, um irgendwie Gott zufrieden zu stellen. Herr, wie ist das jetzt okay? Und er sagt, es ist schon lange okay. Es ist okay, weil Jesus alles weggenommen hat, was uns trennt von Gott. In Christus sind wir heimgekommen. Bist du noch wie ein Knecht im Reich Gottes? Jagst du noch irgendeiner himmlischen Heimat hinterher, als gäbe es sie noch nicht? Oder bist du angekommen und freust dich auf ein Leben hier, jetzt und heute, aber bis auch in alle Ewigkeit in diesem Zuhause? Und ja, es wird sich manches ändern, wenn das Jenseits zur Wirklichkeit wird. Aber das Zuhause ist das Gleiche. Du musst nicht mehr den Platz wechseln, du musst nicht mehr die Familie wechseln. Einfach allemal bist du daheim. Jetzt rede ich viel, gell? Aber das ist so wahnsinnig wichtig, das ist so entscheidend. Und wenn wir das Evangelium nicht verstehen, dann wird es alles so stressig. Jetzt müssen wir auch noch Hirten sein für die Gesellschaft. Es wäre furchtbar, wenn du so rausgehst mit dem Gedanken. Wenn du aber heimgekommen bist, wenn du aufgenommen hast, wenn du am Tisch des Vaters sitzt, dieses Zuhause hast, diese Verortung, diese Verwurzelung, aus dem heraus, aus dieser erfahrenen Hirtenschaft kannst du auch die hirtliche Gnade und Gabe weitergeben in die Kontexte, wo Gott dich reingestellt hat. Als Eltern, ihr könnt euren Kindern Hirten sein, weil ihr selbst satt seid an der Hirtenschaft Jesu Christi. Ihr könnt als Führungskräfte in der Wirtschaft, als Abteilungsleiter, vielleicht als Betriebsrat, wo immer Gott euch hinstellt, als Klassensprecher, als irgendwelche, als Lehrer, als Rektorin, als wo immer Gott euch hingestellt hat, ihr könnt hirtliche Gnade geben, als Ärzte, als die, die Menschen versorgen im Kontext, manchmal sogar, indem wir einfach ein Straßenfest organisieren und die Nachbarn mal alle einladen und sagen, hier, der Tisch ist gedeckt. Und dann kommen sie. Wisst ihr, wie toll das heutzutage ist? Wer macht denn das noch? Stell mal, sag einfach, mach ein Familienfest. Ich habe jetzt einige Beispiele. Das ist unglaublich, wie das die Nachbarschaft verändert. So ein bisschen was Herzliches hineingeben in den Straßenzug. Und nicht, um ihnen gleich das Evangelium links und rechts um die Ohren zu klatschen, sondern einfach einen gedeckten Tisch. Du bist hier willkommen. Es ist schön, dass wir hier zusammen leben und wohnen. Da haben wir so viel auch in Deutschland verloren, von dieser hirtlichen Gunst, Gastgeber zu sein, einfach einen Raum zu schaffen von Zugehörigkeit, von Zusammenfinden, von füreinander Dasein. Und da sind wir als Christen, auch als Gemeinde Jesu Christi, durchaus in der Lage dazu, wenn wir satt sind an der Hirtenschaft Jesu, dann zu sagen, komm, lass uns doch das einfach schenken in den Möglichkeiten, die wir haben. Und ich weiß, ihr in Kempen, deshalb sage ich das auch, ihr habt hier Gnade und Gunst. Hier fühlt man sich zu Hause. Wenn die Leute kommen, sagen sie das, oder? Das ist so viel in dieser Zeit. Und doch braucht es nicht allzu viel, weil das fließt aus unserem Herzen aus. Es ist nicht anstrengend, so, boah, jetzt müssen wir gucken, das Willkommenskultur. Nein, wir heißen sie willkommen. Also mir geht es immer so, wenn ich herkomme und sage, oh, schön, dass du da bist. Gut, jetzt bin ich der Redner und ihr wisst, wenn ihr mich willkommen heißt, dann predige ich besser. Also okay, so, ihr habt auch was davon. Aber ich sehe das ja auch, wie ihr miteinander umgeht. Ja, da ist so viel hirtliche Gunst. Und deswegen müssen wir nicht sagen, unsere Hirten, sondern das Hirtliche, das wir empfangen haben, kann von jedem von uns ausgehen auch. Und es gibt natürlich Menschen mit speziellen Gaben der Hirtenschaft. Und es gibt natürlich Leute, die von der Position her mehr Hirtenschaft auch vom Amt her geben können. Aber schlussendlich ist es eine Salbung, eine Gnade, eine Gunst, eine Lebensart, eine Wesensart. Eine der Wesensarten Jesu Christi, die in uns Raum hat und die wir ausstrahlen und beschenken die Menschen, mit denen wir zusammen sind, mit dieser Herzlichkeit Jesu Christi, die uns so satt macht, die uns so viel Orientierung gibt. Lass uns Gemeinde leben, auch als eine Sozialgemeinschaft. Ich weiß, wir können nicht 100% in die Gemeinde investieren, das ist überhaupt nicht nötig. Aber dass wir uns persönlich einbringen, sag, hier ist auch was von mir drin. Aber immer auf der Grundlage, weil wir ihn erkannt haben, den Hirten, und von ihm nähren wir uns. Und von ihm werden wir beschenkt. Aber aus dem heraus beschenken wir auch einander und geben von dem, was wir haben, rein in die Gemeinschaft und empfangen von der Gemeinschaft. Jeder mit seiner Gabe und Möglichkeit, die er hat. Und wir bilden eine Sozialgemeinschaft. Und ich sage euch, ihr Lieben, wenn uns das gelingt, als Gemeinde mehr und mehr zu leben, das ist beispielhaft in dieser Gesellschaft. Da müssen wir nicht groß evangelisieren, das ist schon Evangelisation in sich selbst. Das ist Aufzeigen, guck mal, so ist unser Hirte. Und woher habt ihr es? Und jetzt weisen wir hin zu dem, der uns das geschenkt hat. Und führen die Menschen, sag, komm, durch diese Tür, durch diese Person wirst du auch Teil unserer Gemeinschaft. Es ist nicht, dass wir uns aneinander klammern, sondern wir sind am Tisch des einen Hirten, aber dort entfaltet sich dann auch diese Hirtlichkeit, diese Zugehörigkeit, diese Zusammengehörigkeit, entfaltet sich unter uns. Und es ist mehr als nur, ich muss zur Kirche gehen. Schwäbisch. Es gehört sich. Nein, es ist ein Stück Zuhause, auch widerspiegelnd der ewigen Heimat, die ich in mir trage. Und hier sind andere, die auch diese ewige Heimat in sich tragen. Und wir erinnern uns auch immer wieder dran. Wir begünstigen uns einander, wir beschenken uns einander und als Beschenkte werden wir zum Geschenk für diese Gesellschaft, die sich so sehnt nach Zugehörigkeit, nach Gemeinschaft und wo es dann auch leichter wird, das Individuelle ein bisschen abzugeben. Das wäre ein zweiter Punkt, den werde ich heute nicht anführen. Da gibt es auch wunderbare biblische Bilder dafür. Wir müssen nicht unser Individuum aufgeben für die Gemeinschaft. Da gibt es großartige Zusammenhänge. Aber heute mal genug zu dem Thema diese Hirtlichkeit, wie Schafe, die keine Hirten haben. Jesus ist unser Hirte. Dort finden wir zu Hause und von dort her entfaltet sich diese hirtliche Gnade in unserer Gesellschaft, die sich so sehnt nach Zugehörigkeit. Amen. Seid großartig. Applaus.